Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Eine Einigung, die niemanden so richtig glücklich macht und an der es einige Kritik gibt. Der Haushaltsentwurf, den die Ampelkoalition nach manchen Misstönen und mühseligen Verhandlungen vorgelegt hat, der beschäftigt uns in dieser Sendung. Außerdem die weiteren militärischen Erfolge, die die ukrainische Armee offenbar erzielt bei ihrer Gegenoffensive auf russischem Boden. Und der Ausstand von Ärztinnen und Ärzten in Indien, die gegen ein weit verbreitetes Problem im Land protestieren, die Gewalt gegen Frauen. Anlass ist die Vergewaltigung und der Mord an einer jungen Ärztin in Kolkata. Und zu diesen Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk begrüßt Sie Sören Brinkmann. Der Zeitplan steht für die erste Bundestagssitzung nach der Sommerpause am 10. September, heißt es ganz oben auf der Tagesordnung: Einbringung Haushaltsgesetz 2025. Die Abgeordneten müssen das beraten, was die Spitzen der Ampelkoalition als Entwurf vorgelegt haben. Und dieses Kompromissergebnis soll ja eigentlich demonstrieren, dass die Bundesregierung handlungsfähig ist. Was viele allerdings anders sehen, nicht nur in der Opposition. Frank Kapellan.
Das Echo ist verheerend für die Ampel, verdammt zum Weiterwursteln, lautet eine der Schlagzeilen. Sven-Christian Kindler, Haushaltspolitiker der Grünen, redet am Mittag im Deutschlandfunk auch nicht lange drum herum.
Das war kein Glanzstück der Regierung, insbesondere das Hin und Her zwischen dem Finanzminister und dem Kanzler.
Von dem aber ist weiterhin wenig zu hören. Wieder einmal wird Olaf Scholz mangelnde Führungsstärke vorgehalten, weil er nach der vermeintlichen Einigung Anfang Juli ein Wiederaufflammen des Streites um den Haushalt 25 zugelassen hatte. Der Finanzminister hatte Scholz danach brüskiert, will Lindner den Ampelbruch provozieren. Im ARD-Fernsehen wiegelt er ab.
Zwischen Herrn Scholz, Herrn Habeck und mir hat sich nichts verändert. Es gibt die gemeinsame Verantwortung für das Land und es gibt die sich jeweils unterscheidenden Grundüberzeugungen. Wir sind eine Koalition, aber keine Fusion.
Der Streit um den Etat dürfte sich nun ins Parlament verlagern, denn Scholz' Koalition hat alles andere als geliefert. 12 Milliarden Euro sind ungedeckt. 12 Milliarden müssen sich irgendwie in Luft auflösen. Dahinter steht ein frommer Wunsch, dass nicht alles, was die Ministerien verplant haben, am Ende auch gebraucht wird. Das war in der Vergangenheit fast immer so, aber niemals in dieser Größenordnung. Und dennoch, Wiebke Ester, SPD-Haushälterin, erklärt im Deutschlandfunk, dass ihrer Ansicht nach auch eine solch hohe Summe tatsächlich eingespart werden kann.
Es ist auf jeden Fall realistisch, weil einfach in einem so großen Haushalt es immer mal wieder passiert, dass es Stellen gibt, da kündigt jemand und dauert es eben 3-4 Monate, bis die Stelle wieder besetzt ist. Es gibt Projekte, da debattiert die Politik etwas länger als geplant war. Darum geht das Projekt später an den Start.
Aber wird hier nicht getrickst, weil sich die Ampelpartner nicht auf Einsparungen verständigen können? Wenn ein so großes Loch eine so hohe sogenannte globale Minderausgabe, wenn die einfach hingenommen wird, dann ist das ein Verstoß gegen das Gebot der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit. Das jedenfalls meint der Trierer Verfassungsrechtler Henning Tappe. Und auch der Präsident des Bundesrechnungshofes, Kai Scheller, macht gegenüber dem Bayerischen Rundfunk klar, dass er die Haushaltspolitik der Koalition für unseriös hält.
Ein Durchkämmen von vielen Förderprogrammen, das vermissen wir. Zu Abstrichen in diesen festen Haushaltsblöcken ist anscheinend keiner der Koalitionspartner bereit und in der Lage, und das kann eigentlich nicht angehen.
Stattdessen wird umgebucht. Die Bahn erhält keine Zuschüsse, wie eigentlich geplant, sondern das Eigenkapital wird aufgestockt. Das mag unter dem Strich aufs Gleiche hinauslaufen, fällt dann aber nicht mehr unter die Schuldenbremse. Der grüne Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler hält die Kritik des Rechnungshofpräsidenten für übertrieben.
Was die Bundesregierung jetzt im Haushaltsentwurf im Parlament zugeleitet hat, sind rechtlich verfassungsgemäße Möglichkeiten, die man im Haushaltsentwurf machen kann.
Das Anliegen, Einnahmen aus der Autobahnmaut dem Haushalt zukommen zu lassen, hat Finanzminister Lindner verworfen, Ein Fehler, klagt SPD-Haushaltsexpertin Esther, weil sich auch damit die Lücke im Haushalt verringern ließe.
Weil wir Einnahmen im Bereich Autobahn haben, Einnahmen der Maut. Die Frage ist, ob wir die in den Gesamthaushalt stellen oder ob wir die der Autobahn GmbH zukünftig zur Verfügung stellen. Also keine Tricksereien, sondern gesetzlich sauber das zu formulieren und beschließen, was die Schuldenregel auch zulässt.
Das hilft doch alles nichts, jedes Jahr sich wieder mit an der verfassungsrechtlichen Grenze befindlichen neuen Spitzfindigkeiten und Maßnahmen hier über Wasser zu halten.
Kontert der Präsident des Bundesrechnungshofes, sich irgendwie bis zur Wahl im nächsten Jahr über Wasser zu halten. Darum scheint es in der Tat zu gehen. Im September beginnen die Beratungen des Bundestages. Mitte November soll der Haushalt dann beschlossen werden. Die neuen und alten Schlagzeilen für die Regierung Scholz, sie sind jetzt schon vorhersehbar.
Ja, da dürfte es auch weiterhin um die eine oder andere Meinungsverschiedenheit gehen. Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Und einen Kommentar von ihm hören Sie zu diesem Thema hier im Deutschlandfunk heute um 19.05 Uhr. Also, nach den mühseligen Einigungen in der Koalition, in der Ampel, liegt ein Haushaltsentwurf für 2025 vor. Wie gesagt, Meinungsverschiedenheiten, die bleiben offenbar, auch bei den Hilfen für die Ukraine. Über die bewilligten Hilfen hinaus soll es offenbar keine weiteren geben. Birte Sönnigsen.
Material, das schon bewilligt ist, soll noch geliefert werden. Neue Anträge werden aber nicht mehr genehmigt. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und beruft sich dabei auf interne Regierungsdokumente. Deutschland gehört bisher zu den größten Unterstützern der Ukraine. Der Plan der Bundesregierung sah schon seit längerer Zeit vor, die Unterstützung der Ukraine nicht dauerhaft aus dem Bundeshaushalt zu bezahlen. Stattdessen will sie Waffenlieferungen mit Hilfe des eingefrorenen Vermögens der russischen Zentralbank finanzieren. Etwa 300 Milliarden Dollar wurden nach dem russischen Angriff auf die Ukraine beschlagnahmt. Es ist aber nicht klar, ob die Zinserträge dieses Vermögens wirklich genutzt werden können, um davon Waffen und Munition zu kaufen. Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner erwarten laut dem Bericht zwar, dass die Ukraine mit dem Geld einen wesentlichen Teil ihres militärischen Bedarfs decken wird. Andere sehen das hingegen skeptisch. Andreas Schwarz, Haushaltspolitiker der SPD, sagte der FAS, man wisse nicht, wie schnell die Erträge aus dem russischen Vermögen kommen und ob das rechtlich überhaupt möglich sei. In diesem Jahr sind rund 8 Milliarden Euro für die militärische Unterstützung der Ukraine vorgesehen. Das Geld ist bereits komplett verplant. Im kommenden Jahr sind rund 4 Milliarden Euro eingeplant.
Und so zählt Deutschland bislang zu den wichtigsten Unterstützern und Verbündeten der Ukraine im russischen Angriffskrieg. Ohne die finanziellen Hilfen und auch die westliche Militärtechnik hätte die Ukraine in diesem Kampf wohl kaum eine Überlebenschance. Doch seit fast zwei Wochen kämpfen die ukrainischen Truppen auch in der russischen Region Kursk. Nun haben sie ihre Offensive offenbar ausgeweitet und heute auch eine strategisch wichtige Brücke zerstört.
Demnach hat es die ukrainische Armee offenbar geschafft, zwei strategisch wichtige Brücken zu zerstören. Der Kommandant der ukrainischen Luftstreitkräfte, Mykola Oleschuk, veröffentlichte ein Video, das die Bombardierung einer der beiden Brücken am Fluss Seim zeigt. Viele Militärbeobachter halten das Video für echt. Die Zerstörung der Brücken dürfte für Russland zu logistischen Schwierigkeiten in Kursk führen, so die Einschätzung von Experten, weil damit eine zentrale Versorgungsroute für russische Truppen unbrauchbar geworden sei. Grundsätzlich sprach die ukrainische Führung von einer weiteren Stärkung der eigenen Position in Kursk. Zudem sei die Lage in den umkämpften Gebieten in der ostukrainischen Region Donetsk derzeit unter Kontrolle. Russland hatte die Ukraine dort allerdings in den vergangenen Tagen immer stärker unter Druck gesetzt. Parallel wurde in der nahe an Russland grenzenden Großstadt Sumy ein Raketeneinschlag gemeldet. Nach lokalen Angaben wurden dabei mindestens zwei Menschen verletzt und mehrere Autos zerstört.
Informationen von Peter Sawicki. In der östlichen Mittelmeerregion kämpfen Feuerwehreinsatzkräfte schon seit Wochen in unterschiedlichen Gegenden gegen Waldbrände. Das betrifft vor allem Griechenland und die Türkei. Dort sind die Flammen schon nah an die Millionenstadt Izmir herangerückt. Die Lage fasst Paul Jens zusammen.
Gestern Abend hatten Flammen Außenviertel der bei Touristen beliebten Stadt Izmir erreicht. Landwirtschaftsminister Ibrahim Jumakle berichtete, dass über Nacht 17 Wohnhäuser niedergebrannt seien. Drei Stadtviertel seien evakuiert worden, insgesamt 900 Menschen seien davon betroffen. Starke Winde hatten den Einsatz der Rettungskräfte zunächst erschwert. Heute habe die Feuerwehr den Brand dank Hubschraubern und Löschflugzeugen unter Kontrolle bekommen. Nach Angaben des Landwirtschaftsministers bestehe keine Gefahr mehr für das Stadtzentrum von Izmir. Die Türkei leidet seit Beginn des Sommers unter einer Hitzewelle und Waldbränden im ganzen Land. Insgesamt seien in der vergangenen Woche 131 Feuer ausgebrochen, teilte die Katastrophenschutzbehörde auf X mit. Und die Brandgefahr bleibt weiter hoch. Landwirtschaftsminister Yumakle warnte vor einem erhöhten Risiko von Waldbränden am Wochenende aufgrund niedriger Luftfeuchtigkeit, starken Windes und hoher Temperaturen.
Hitze und Wind werden zur Gefahr in der Türkei, Paul Jens berichtete. Aber wie gesagt, betroffen sind und waren auch Regionen in Griechenland in diesem Sommer schon. Es trifft auch immer wieder Teile von Frankreich, Spanien oder Italien. Denn der Klimawandel führt immer häufiger zu langen Perioden von Trockenheit und Hitze. Nicht nur, aber vor allem in diesen Gegenden. Wie gut die EU mit ihrem Katastrophenschutz vorbereitet ist, berichtet Matthias Reiche.
Fast jedes Jahr brennt es in Griechenland, doch diesmal wurde erstaunlich schnell die Soforthilfe der EU-Kommission mobilisiert. Deren Präsidentin Ursula von der Leyen lobte denn auch die Solidarität innerhalb der Union. Man stehe Griechenland im Kampf gegen die verheerenden Brände bei, wie sie auf X, ehemals Twitter, schrieb. Tatsächlich brauchte es nur wenige Stunden, bis in Brüssel der EU-Katastrophenschutz aktiviert wurde, wie Kommissionssprecher Balázs Ujjári erklärt.
This request came in the early hours of Monday morning.
Die Anfrage der griechischen Behörden kam Montag früh. Wenig später standen bereits 600 Feuerwehrleute aus 5 EU-Ländern zur Verfügung. Dazu 55 Lastwagen, Flugzeuge und Hubschrauber, die vor allem Frankreich und Italien schickten. Dies funktionierte so schnell, weil wir unseren Katastrophenschutzmechanismus haben. So stehen zum Beispiel Feuerwehreinheiten in Bereitschaft, um rasch in Ländern eingesetzt zu werden, die, wie Griechenland, besonders von Waldbränden bedroht sind. Forest fires are highly likely,
and Greece is of course one of these countries. Der EU-Katastrophenschutzmechanismus wurde 2001 von der Europäischen Kommission eingerichtet. Neben den 27 EU-Mitgliedern nehmen derzeit 10 weitere Länder daran teil, darunter die Balkanstaaten, Island, Norwegen oder die Türkei. Bei einem Notfall kann jedes Land im Rahmen dieses Verfahrens um Unterstützung bitten. Das Zentrum für die Koordination von Notfallmaßnahmen organisiert und koordiniert dann die weltweite Katastrophenhilfe. Mindestens 75% der Einsatzkosten wird dabei von der EU-Kommission übernommen. Seit seiner Einführung vor 23 Jahren kam der EU-Katastrophenschutzmechanismus bei über 700 Hilfeersuchen innerhalb und außerhalb der EU zum Einsatz. 2019 hat die EU dann zusätzlich RescEU geschaffen. Im Rahmen dieses Projekts soll für den EU-Katastrophen- und Zivilschutz eine eigene Flotte von Löschflugzeugen und Helikoptern aufgebaut werden. Man sei auf einem guten Weg, sagt der für Krisenmanagement zuständige EU-Kommissar Janez Lenarčič. Doch müsse man in vielen Bereichen noch schneller und überlegter auf die Folgen des Klimawandels reagieren.
We also need faster, smarter and more systemic climate adaptation. We must build prevention, preparedness and response into every part of our society.
Das sieht Lina Ilamonunen ähnlich. Die Chefin der Europäischen Umweltagentur warnt in ihrem im März vorgelegten ersten Bericht zur Bewertung der Klimarisiken, dass sich diese rasant verschärften, während die europäischen Anpassungsmaßnahmen nur stockend vorankämen.
Wir können nicht die Augen davor verschließen, dass sich die Situation in den vergangenen 5 Jahren gravierend verändert hat. Und die Hauptbotschaft unseres Berichts ist, dass die politisch Verantwortlichen mehr tun müssen, um die Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaften sicherzustellen. Extreme Wetterereignisse wie Dürren, Waldbrände und Überschwemmungen werden auch in optimistischen Szenarien zunehmen. Aber sie werden katastrophale Auswirkungen haben, wenn wir die globale Erwärmung nicht stoppen.
Besonders betroffen sei dabei Südeuropa, beispielsweise durch Waldbrände und die Auswirkungen von Hitze und Wasserknappheit auf die landwirtschaftliche Produktion oder die Gesundheit der Menschen. Aber auch andere Regionen müssen sich auf erhebliche Klimarisiken vorbereiten, wie zuletzt die Waldbrände in Schweden oder die Überschwemmungen in Deutschland gezeigt haben.
12 Jahre liegt es zurück, dass die Gruppenvergewaltigung einer Studentin in Neu-Delhi in einem fahrenden Bus zu Massenprotesten in Indien führte. Gewalt gegen Frauen, eines der großen gesellschaftlichen Probleme im Land. Und nun bewegt die Vergewaltigung und Ermordung einer jungen Medizinerin erneut viele Menschen dort. Ärztinnen und Ärzte haben ihre Arbeit niedergelegt. Lea Busch.
vor einem Krankenhaus im Zentrum der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. We want justice, wir wollen Gerechtigkeit, ruft die dicht an dicht gedrängte Menge. Einige der Protestierenden tragen Ärztekittel, sie halten Schilder in die Höhe. In Solidarity steht auf ihnen. Sie wollen sich solidarisieren mit der jungen Ärztin, die vor über einer Woche in einem Krankenhaus in Kolkata vergewaltigt und ermordet wurde. Landesweit gehen die Ärztinnen und Ärzte seit Tagen auf die Straße, um ihre Anteilnahme, Wut und Verzweiflung auszudrücken. Wir werden bis zum Ende kämpfen. In jeder Ecke des Krankenhauses sollte eine angemessene Videoüberwachung installiert werden. Und auch das Sicherheitspersonal sollte effizienter sein. Das fordern wir in jedem Krankenhaus. Wie sollen wir unter diesen Bedingungen arbeiten? Wir Ärztinnen sind im Moment sehr verunsichert. Die Nachtdienste sind nach diesem Vorfall für uns sehr beängstigend. Sagte die Medizinstudentin Antara Das der Nachrichtenagentur Reuters bei einer Demonstration in Kolkata. Dort war in einem staatlichen Krankenhaus vor über einer Woche eine junge Ärztin tot aufgefunden worden. Sie hatte sich nach einer langen Arbeitsschicht in einem Seminarraum ausgeruht. Eine Autopsie bestätigte, dass die Frau vergewaltigt wurde. Die Tat macht die Ärztinnen und Ärzte in Indien fassungslos. Sie fordern, dass sich die Arbeitsbedingungen von Frauen im Krankenhaus ändern müssen. Here we don't have facilities to stay, to sit. Wir haben keine Möglichkeit, uns im Krankenhaus aufzuhalten, zu sitzen. Wir haben keine eigenen Waschräume für Frauen. Wir haben keine eigenen Aufenthaltsräume für Frauen. Es ist ein Ort, den jeder benutzen kann. Die Patienten benutzen ihn. Wir fordern also zumindest unsere eigenen Aufenthaltsräume und Toiletten. Waiting rooms, restrooms at least. Sagt eine Ärztin der Nachrichtenagentur AP. Die Familie der getöteten Ärztin geht von einer Gruppenvergewaltigung aus. Der Vater berichtet in einem Interview mit Reuters, wie seine Frau die Tochter in der Nacht ihrer Ermordung verzweifelt versucht hatte zu erreichen. Ihre Mutter hat sie immer wieder versucht anzurufen, aber da war sie bereits tot. Das Schmerzlichste ist, dass von 3 Uhr nachts bis 10 Uhr morgens niemand nach ihr, die ihr Dienst hatte, geschaut hat. Das ist so schmerzhaft. Im ganzen Land folgen die indischen Ärztinnen und Ärzte nun dem Aufruf des indischen Ärzteverbandes zu einem 24-stündigen landesweiten Streik, um Anteil zu nehmen und damit sich etwas ändert. Die Polizei hat bislang einen Krankenhausmitarbeiter im Zusammenhang mit der Tat festgenommen. Doch den Behörden vertraut hier kaum noch jemand.
Der Beitrag von Lea Busch. Eine der größten Städte der Welt, die indonesische Hauptstadt Jakarta. Sie ist überlastet, Abhilfe soll also eine neue Hauptstadt schaffen. Nusantara soll eine grüne Alternative bieten, aber vieles läuft nicht wie geplant. Jennifer Johnston.
Mit einer pompösen Eröffnungsfeier auf dem Rasen vor dem neuen Präsidentenpalast weiht Indonesien seine neue Hauptstadt ein. Von den ursprünglich 8000 geladenen Gästen wurde in den vergangenen Tagen ein Großteil wieder ausgeladen. So viele Menschen könnten derzeit noch nicht mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Es fehlten Unterkünfte und Transportmöglichkeiten, begründete Indonesiens Präsident Joko Widodo die Entscheidung. Es solle nichts überstürzt werden. Der Präsident hat vor einigen Tagen schon in seinem neuen Palast übernachtet. Dieser hat die Form eines riesigen Adlers, der seine Flügel aufspannt. Am Montag kamen die Minister bereits zu einer ersten Kabinettssitzung in der neuen Hauptstadt zusammen. Ein Zeichen, um Optimismus zu verbreiten. Denn vieles läuft nicht wie geplant. Die Leiter des Projekts sind vor kurzem zurückgetreten. Der Umzug der ersten Beamten in ihre neuen Ministerien verzögert sich. Es fehlen internationale Investoren. Ich bin hier, um den Geist des Projekts zu stärken, erklärte Präsident Joko Widodo. Dies ist eine Aufgabe für 10, 15 oder 20 Jahre, nichts für 1, 2 oder 3 Jahre. 2045 soll die neue Hauptstadt fertig sein. Rund 2 Millionen Menschen sollen dann in Nusantara leben. Einer neuen Stadt mitten im Dschungel auf der Insel Borneo. Nusantara heißt übersetzt Archipel, ein passender Name für ein Land mit rund 17.000 Inseln. Der Grund für den rund 30 Milliarden Euro teuren Neubau ist die Überlastung der alten Hauptstadt Jakarta. Die Millionenmetropole sinkt jedes Jahr um mehrere Zentimeter ab, leidet unter Staus und Smog. Der Neubau hat daher höchste Priorität für die indonesische Regierung.
Yang tentunya untuk memeriahkan, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia.
Nur wenige Kilometer entfernt vom neuen Palast verfolgt Jakia die Einweihung im Fernseher. Mit eigenen Augen hat sie die neue Hauptstadt noch nie gesehen.
Belum pernah sama sekali.
Sie wäre auch gerne vor Ort gewesen. Aber aus der lokalen Bevölkerung hat fast niemand eine Einladung zur Eröffnungsfeier bekommen.
Untuk orang yang berduit dan berpangkat.
Die neue Hauptstadt ist für Leute mit Geld und Rang. Für uns Einheimische, insbesondere die Unterschicht, scheint es nutzlos zu sein. Früher war es in ihrer Nachbarschaft ruhig. Seit Baubeginn vor 2 Jahren rattern täglich Lastwagen und Bagger an ihrer Haustür vorbei. Ihre Terrasse ist bedeckt mit grauem Staub. Ich muss oft husten und habe Probleme zu atmen wegen des Staubs, also sprühe ich jeden Tag Wasser. Die Familie macht sich Sorgen, dass sie ihr Land verlieren könnte und umziehen muss. Die Regierung hat bereits den Fluss verbreitert für einen neuen Hafen, baut gerade eine Schnellstraße vom Flughafen zur neuen Hauptstadt. Umweltschützer kritisieren, dass die Straße den grünen Korridor für die einheimische Tierwelt durchkreuzt. Für die indonesische Regierung hat die Schnellstraße jedoch oberste Priorität. Noch fährt man mehr als 2 Stunden vom Flughafen bis zur neuen Hauptstadt, über kurvige, ruckelige Straßen. Die Schnellstraße soll die Hauptstadt zugänglicher machen und die Fahrzeit auf 1/2 Stunde verkürzen.
Jennifer Johnston über die Einweihung der neuen indonesischen Hauptstadt. Nicht ganz vergleichbar mit den großen CSD-Paraden etwa in Köln oder Berlin. Dennoch, es sind tausende Menschen, die heute in Leipzig den Christopher Street Day feiern. Die Veranstaltung findet unter erhöhter Polizeipräsenz statt. Eine rechte Demo mit hunderten Teilnehmern wurde am Mittag abgesagt. Arndt Groß fasst den Tag zusammen.
Gleich zu Beginn gab es laut Polizei Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Wegen Ausländer-Rausrufen und vereinzelten Hitlergrüßen der anreisenden Neonazis und Rechtsextremisten hinderte die Bundespolizei die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des geplanten Protestes am Verlassen des Leipziger Hauptbahnhofes. Der Veranstalter beendete daraufhin die angemeldete Kundgebung. Was folgt für die rund 400 Männer und Frauen? Erkennungsdienstliche Maßnahmen. Ersatzveranstaltungen wurden nicht genehmigt. In Kleingruppen können die Mitglieder der rechtsextremen Szene dann den Hauptbahnhof verlassen oder werden wieder in Züge geleitet, die sie wieder aus Leipzig abtransportieren. Der CSD feiert in Leipzig ungehindert in der Innenstadt weiter. Die Aufregung vor dem Christopher Street Day in Leipzig war auch deswegen so groß, weil Neonazis und Rechtsextremisten am vergangenen Wochenende in der sächsischen Stadt Bautzen zum dortigen CSD angereist waren und direkt neben der CSD-Strecke eine homophobe und queerfeindliche Demo abgehalten hatten. Eine Aftershow-Party des CSD Bautzen war zu diesem Zeitpunkt dann schon abgesagt worden, wegen Sicherheitsbedenken.
Aus Leipzig Arndt Groß. Und dann geht's noch an den Lago Maggiore, wo die goldenen Leoparden gerade gefeiert werden. Hauptpreis des Festivals von Locarno. Von der Preisverleihung berichtet Katrin Hondel.
Signore e signori, ecco a voi il Pardo d'Oro 2024.
Großer Gewinner bei diesem 77. Filmfestival von Locarno ist das Kinoland Litauen. Gleich 2 litauische Filme waren im internationalen Wettbewerb und beide räumten sie ab.
We give the Pardo d'Oro to Aki Plesha by Saule Bliuvaite.
Der Goldene Leopard, Hauptpreis des Festivals, ging an Toxic, den Debütfilm der Regisseurin Saule Bliuvaite. In der Trost- und Perspektivlosigkeit einer heruntergekommenen Industriestadt folgt der Film 2 13-jährigen Mädchen, Maria und Christina, die der Tristesse entkommen wollen. Sie träumen von einer Modelkarriere.
Hi, my name is Maria. I am 1,77 m. My favorite color is pink and I love dogs.
Don't be so shy. You're fabulous. Could you smile?
Toxisch sind in Toxic vor allem die Schönheitsideale. Die beiden jungen Mädchen quälen ihre Körper aufs Extremste, unter anderem mit Bandwürmern, die sie im Darknet bestellen, mit dem Ziel, maximal mager zu werden. Der beeindruckende Film über den zerstörerischen Schönheitswahn junger Mädchen gewann zudem einen Preis als bestes Debüt, den Swatch First Feature Award. Die erst 30-jährige Regisseurin Saule Bliuvaite widmete ihn ihren jungen Hauptdarstellerinnen.
Thank you so much. And this one is for the girls. Yeah.
Doppelt ausgezeichnet wurde auch der 2. litauische Film im internationalen Wettbewerb, Drowning Dry, Trockenes Ertrinken. Der Film erzählt raffiniert fragmentarisch von 2 jungen Müttern, deren Leben sich in einem Familienurlaub am See radikal verändert.
The part of the best direction goes to Lorena Barecha for Sessisch, Drowning Dry.
Dafür gab es nicht nur den Preis für die beste Regie an Lorinas Berecha. Seine vier Hauptdarsteller wurden gemeinsam als beste Schauspielerinnen und Schauspieler ausgezeichnet und die nutzten die Preisverleihung in Locarno auch für einen politischen Appell.
I'd love to share my joy, but I can't do it fully.
Meine Freude ist zwiespältig, so Preisträger Paulius Markevicius, denn er stehe hier für Millionen Menschen in Nordeuropa, die zusammen an der Seite der Ukraine und den Menschen dort stehen, die diese schreckliche Invasion erleben. Lang lebe das Kino und die Menschen, die daran glauben, dass Menschlichkeit nicht nur im Kino existiert.
Not only in cinema. It can exist in real life, as long as we choose it. Thank you.
Das Filmfestival von Locarno. Und wir haben noch Sport im Programm mit Jessica Sturmberg.
Ja, bei den Olympischen Spielen war Beachvolleyball ja einer der Höhepunkte. Und da die Sportart vor allem im Sommer stattfindet, ging es nach Paris dann gleich ohne Atempause weiter zu den Europameisterschaften in Den Haag. Und da stehen Sinja Tillmann und Svenja Müller heute Abend im Finale nach einem 2:0-Sieg gegen Esme Bübner und Zoe Wersch-Debra aus der Schweiz. Svenja Müller sagt dazu.
Ich weiß gar nicht, ob man das perfekte Spiel überhaupt haben kann. Also es gibt immer Sachen, die man besser machen kann, aber wir haben immer weiter gespielt, immer an uns geglaubt. Ja, auch wenn wir mal ein, zwei Punkte nicht gemacht haben, eigentlich jetzt, ja, so das, was wir uns immer vornehmen, ist uns dann gut gelungen.
Auch ohne Pause ging es für die Straßenradrennfahrerinnen weiter mit der Tour de France der Frauen. Heute die siebte und vorletzte Etappe in den Bergen. Also insgesamt die vorletzte Etappe, aber sie ist in den Bergen. Diese 166 Kilometer von Champagnoles nach Le Grand Bornand. Holger Gerske hat diese Etappe gesehen.
Die Entscheidung über den Gesamtsieg dieser Rundfahrt fällt wohl zwischen Katarzyna Niewiadoma aus Polen und der Vorjahrssiegerin Demi Wollering aus den Niederlanden. Diese beiden hinterließen bei der schweren Bergankunft in Le Grand Bornand den stärksten Eindruck im Feld der Favoritinnen. Wollering, die am Donnerstag gestürzt war, kam ein paar Meter vor der Polin auf Etappenplatz 3 an, hat aber immer noch mehr als eine Minute Rückstand auf Niewiadoma. Die Kapitänin der deutschen Canyon-Mannschaft verteidigte somit die Gesamtführung und startet im gelben Trikot in die letzte Etappe, die nach Alpe d'Huez führt. Den Tagessieg sicherte sich als Beste einer Ausreißergruppe Justine Gueckière. Die Belgierin feierte damit den größten Erfolg ihrer Karriere. Liane Lippert fuhr bis kurz vor dem Ziel noch im Feld der Favoritinnen mit, dann fiel sie etwas zurück und ist in der Gesamtwertung jetzt Elfte.
Zum Fußball und dem DFB-Pokal, erste Hauptrunde der Männer. Das sind 32 Spiele insgesamt, viele davon an Spielstätten, die ja sonst nicht so prominent im Vordergrund stehen, weil die Amateurvereine Heimrecht haben. Und da empfing heute Drittligist Rot-Weiß Essen den Bundesliga-Vierten der vergangenen Saison RB Leipzig. Für die Essener ging es gut los, sie gingen in Führung, Armin Lehmann.
Den Schock für RB Leipzig, den gab es schon in der zweiten Minute. Rot-Weiß Essen mit einem schönen Konter und durch Ramin Safi mit dem 1:0 Führungstreffer. Da tobte es an der Hafenstraße. Aber danach spielte fast nur noch der Favorit, fast nur noch RB Leipzig schon zur Pause. Durch Šeško und Openda die 2:1 Führung für die Sachsen. Und im zweiten Durchgang gingen sie lange Zeit arg fahrlässig mit Riesentormöglichkeiten um, scheiterten dabei auch immer wieder an Jakob Golz im Essener Tor. Ehe der Neuzugang Nusa das 3:1 in der 84. Minute machte und Xavi mit dem 4:1 den Endstand herstellte.
Der erste FC Heidenheim war zu Gast beim Regionalligisten FC 08 Villingen an Katrin Rose.
Der erste FC Heidenheim ist in der ersten Runde des DFB-Pokals nicht gestolpert, sondern hat die Hürde beim FC 08 Villingen spielerisch leicht und mit der Souveränität eines Bundesligisten genommen. Trainer Frank Schmidt aber musste sich trotz der Überlegenheit seines Teams gedulden bis zur 43. Minute. Dann war Maximilian Bräunig zur Stelle. Der Neuzugang steuerte nach dem Seitenwechsel noch zwei weitere Treffer bei. Mit Paul Wanner traf ein weiterer Neuzugang des FCH. Der zieht mit dem 4:0 beim Regionalligisten souverän in die zweite Runde des DFB-Pokals ein.
Viele Fans drücken ja meist den Außenseitern die Daumen, solange es jetzt nicht ihren eigenen Verein betrifft. Aber Sensationen blieben bisher heute aus, was aber nicht heißt, dass die Bundesligisten keine Mühe hatten. Beispiel Union Berlin beim Greifswalder FC, Jan Dittjörgeitz.
Der Greifswalder FC war in der ersten Halbzeit das bessere Team, hatte 2-3 wirklich gute Chancen. Union konnte von Glück sagen, dass es mit dem 0:0 in die Pause ging. Und nach dem Wechsel wurde es für den Favoriten nicht viel besser. Erst als eingewechselt wurde und unter anderem der Belgier Vertessen. Da wurde es dann besser und es war dann auch Vertessen, der in der 67. Minute das entscheidende 1:0 für Union erzielt hat. Greifswald kam nochmal zurück, traf die Latte, aber es blieb bei diesem einen Treffer eine sehr, sehr unglückliche Niederlage für den Außenseiter. Union Berlin zittert sich mit einem 1:0 in Runde 2.
Außerdem die bisherigen Ergebnisse: Erzgebirge Aue unterliegt 1:3 Borussia Mönchengladbach. Der FC Ingolstadt unterliegt 1:2 dem 1. FC Kaiserslautern. Der VfL Osnabrück 0:4 gegen den SC Freiburg. Schott Mainz mit 0:2 gegen Kräuter Fürth. Der VfR Aalen 0:2 gegen den FC Schalke 04. Und aktuell laufen die Partien 1. FC Phoenix Lübeck gegen Borussia Dortmund. Und da liegt Lübeck mit 0:2 zurück. Bielefeld führt 2:0 gegen Hannover und Aachen gegen Kiel aktuell 1:1.
So sieht's also aktuell im DFB-Pokal aus. Vielen Dank, Jessica Sturmberg, für diese Informationen. Und sie hören wir dann gleich wieder um 6:50 hier im Sport am Samstag. Das waren die Informationen am Abend mit Sören Brinkmann. Ihnen einen angenehmen Abend. Bis bald.